Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließ, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seiner vertrauten Frau, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Wir wollen miteinander beten und danach gemeinsam ein Lied singen, und zu beidem bitte ich Sie aufzustehen. Allmächtiger Gott und Vater, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir heute Nachmittag, heute Abend hier zusammen sein können im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wir danken dir, dass du uns diese Gelegenheit gibst, hier in diesem Haus uns zu sammeln, deinen Namen anzurufen, zu singen, zu beten, deine Worte zu hören, sie ausgelegt zu bekommen. Gepriesen seist du. Und wir schließen die mit ein, die mit uns verbunden sind über den Livestream, und danken dir für diese Möglichkeiten und kommen gemeinsam vor deinen Thron und beten dich an. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, was für ein wunderschöner Anlass, zu dir zu kommen, dich groß zu machen, dich zu ehren. Wir preisen dich über dieser unglaublichen Liebe, mit der du diese Welt geliebt hast. Und wir danken dir, dass du uns deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gegeben hast. Dass er dieses Licht der Welt gekommen ist. Und dass es jetzt nicht mehr dunkel bleiben muss über dieser Welt und über jedem Menschen. Danke, dass du in alle Nacht der Sünde, des Leides, des Schmerzes, des Todes hineingetreten bist und es hell gemacht hast. Wir beten dich darüber an. Keinen einzigen Tag, Herr Jesus Christus, müssen wir fortan bis in alle Ewigkeiten ohne dich leben. Dank sei dir dafür. Und jetzt geh du durch die Reihen hindurch und segne du uns, dass unser Herz froh wird im Aufblick auf dich, dass wir unsere Sorgenlasten liegen lassen können bei dir, dem großen Sorgenträger. Dass unsere Nöte abgegeben werden können bei dir, dem, der unser guter Hirte ist. Und das Große und das Kleine, du kennst es alles. Nichts entgleitet dir, wir beten dich an. Kümmere dich besonders um die, die es schwer haben in diesen Tagen, aus welchem Grund auch immer. Sei ihr Tröster, ihr Heiler, ihr Friedefürst, erbarm du dich, Herr. Und wir danken dir, dass dein Licht da ist, auch an diesem Tag, auch an diesem Abend. Und wir dich anbeten und preisen und loben dürfen, weil du in Jesus es für alle Zeiten hell gemacht hast. Niemand und nichts nimmt uns mehr dich, Herr Jesus Christus. Wir beten dich an. Wir beten dich an. Amen.
Wir hören auf das Bibelwort für diesen Nachmittag aus dem kleinen Propheten Micha, Kapitel 5, und daraus die Strophen, die Verse 1 bis 4. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Ein kleines Dorf schreibt Geschichte, obwohl in dem Dorf eigentlich überhaupt gar nichts Besonderes ist. Es lohnt sich gar nicht, dahin zu sehen. Es ist ein Dorf, da gibt es ein paar Getreidefelder, da gibt es ein paar Schafe, ja, vielleicht ein paar mehr Schafe. Wenn es hochkommt, 200, vielleicht 300 Einwohner, also ein Dorf, dessen Name man sich normalerweise gar nicht merken würde. Und trotzdem kennt zumindest bei uns jedes Kind diesen Namen Bethlehem. Ein kleines Dorf irgendwo im Süden Judas, das aus irgendwelchen Gründen bekannt geworden ist, obwohl es von außen besehen überhaupt gar nichts Besonderes darin gibt. Und wir können uns fragen, was wissen wir eigentlich über dieses Dorf, über diesen Ort Bethlehem? Eigentlich wissen wir auch gar nichts. Bethlehem ist die Stadt Davids, das wissen wir. Viel mehr aber auch nicht. In Wirklichkeit kennen wir diesen besonderen Stall von Bethlehem vielleicht dennoch, der in unzähligen Variationen von uns nachgebastelt, nachgebaut wurde, aus Pappe, aus Stroh, aus Gips, aus Holz und was nicht alles. Aber wie dieser Stall nun tatsächlich ausgesehen hat, wir sind völlig ahnungslos. Wir haben die Vorstellung von der Krippe von Maria und Josef, dem Kind, den Hirten, die Schafe, Ochs und Esel, der Engel des Herrn, die himmlischen Heerscharen, die Weisen aus dem Morgen. Stimmt's? Sie haben in ihrer Krippe zu Hause garantiert auch stehen. Und freuen sich dran. Das alles verbinden wir mit dieser kleinen Stadt in Juda, obwohl es gar keine Stadt ist, sondern ein Kaff. Ein kleines Dorf, ganz am Rande. Aber genau an diesem kleinen Ort beginnt der ewige Gott jetzt eine völlig neue Geschichte, tatsächlich eine völlig neue Weltgeschichte. Da ist ein kleiner Prophet namens Micha. Der ist nicht mal in diesem Ort. Das war ein anderer, Micha, den gab es auch schon mal. Und dieser kleine Ort namens Bethlehem in einem kleinen Landstrich namens Juda, hier wird 700 Jahre später in einem kleinen Stall ein kleines Kind geboren namens Jesus in einer kleinen, wirklich unbedeutenden Familie, Maria und Josef. Aber in all diesem Kleinen beginnt hier diese gewaltige und die gigantische Geschichte Gottes, die bis heute läuft und die bis heute noch nicht vollendet ist, noch nicht ans Ziel gekommen ist. Und das ist unglaublich beeindruckend, wie hier im Kleinen etwas ganz, ganz Großes entsteht und man das beobachten kann, wie die Großen der damaligen Welt ganz klein werden, wie sie zu ahnungslosen Statisten gemacht werden in dieser großen Geschichte Gottes. Sie müssen mitspielen in einem Stück, das sie selber überhaupt nicht durchschauen. Wir haben da auch ein paar Namen, die wir anschauen könnten. Da ist etwa Herodes. Herodes, der König von Juda, der König von Jerusalem, er wusste gar nichts von dieser Geschichte. Er wusste auch nicht, was da in Bethlehem geschieht, was da vor sich geht. Herodes galt in Israel tatsächlich als Herodes der Große. Er hatte einen großen Namen. Er war geachtet, er war geschätzt. Und jetzt heißt es, Bethlehem, aus dir soll mir kommen, der in Israel König sei. Das hat Herodes eiskalt erwischt, diesen großen König. Er selbst hat das auch nicht mehr erfahren, obwohl er noch etwa 4 Jahre Zeit hatte in seinem Leben, aber er hat es nicht mehr verstanden, was da eigentlich in Bethlehem geschehen ist. Er hat nur gewusst, dass damit sein Ende gekommen war. Das war ihm klar. Herodes war ja der Falsche auf dem Thron Davids. Das wissen wir. Er wusste es vielleicht auch. Er gehörte da nicht hin. Der Richtige war ein ganz anderer. Wissen Sie, wer der Richtige gewesen wäre? Der Richtige wäre gewesen Josef. Der zumindest juristische Vater von Jesus, denn Josef war ein Sohn Davids. Josef stammt aus diesem Geschlecht Davids und er wäre eigentlich Ahner gewesen, der auf diesen Thron gehört hätte. Und nur darum geht Sohn Davids, weil er ein Sohn dieses Josef war. Das hat nur kaum jemand gewusst, weiß bis heute kaum jemand, wie diese Linien verlaufen. Das ist Herodes, ein Statist und neben diesem Herodes noch ein Statist, der ist noch viel größer, nämlich Augustus, Kaiser, lassen Sie mich. Wir werden eine Lösung finden.
Haben Sie schon.
Wir haben. Irgendein Mikrofon funktioniert immer. Das ist wunderbar. Vielen Dank. Kaiser Augustus in Rom ist der andere Statist. Denn dieser Kaiser auf dem Höhepunkt seiner Macht, der Kaiser des Imperium Romanum, immerhin nicht irgendeine Gestalt am Rande der Geschichte, sondern einer mittendrin, mitten im Zentrum, auch er wird zu einem Statisten in dieser Geschichte und wir sehen, dass, man könnte fast sagen, Gott hat wirklich Humor, wie Augustus da hineingeflochten wird und nun eine Rolle bekommt in dieser großen Geschichte, nämlich, dass Augustus in seiner vollkommenen Unwissenheit dafür sorgen muss, dass Jesus tatsächlich da geboren wird, wo er geboren werden soll. Denn Jesus mit seiner Familie lebt nicht in Bethlehem. Jesus und, das heißt seine Familie, Josef und Maria, leben ganz oben im Norden, nicht mal in Juda, sondern noch weiter nördlich von Juda, nämlich in Nazareth. Und Augustus ist dafür zuständig, dass er die Familie von Jesus nach unten, nach Bethlehem bringt, damit Jesus punktgenau in Bethlehem geboren werden kann. Das ist genial, wie Gott das macht. Und wir können da vieles daran sehen, wie Gott das bis heute macht. Wie Gott seine Geschichte macht, während die Statisten immer noch unterwegs sind und glauben, sie hätten alles in ihrer Hand. So einer war auch Augustus. Wir haben das vorhin gelesen. Nämlich, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Schon dieser kleine Satz ist hochexplosiv, Sie haben das vielleicht gemerkt, nämlich, dass alle Welt geschätzt würde. Dieses Schätzen, das kennen wir nämlich, das kennen wir von einem ganz anderen Propheten, nämlich, dass da etwas gewogen wird. Sie kennen dieses Mene, Mene, Tekel, Upharsin von Daniel, dem anderen Propheten, dieses gewogen und gewogen und für zu leicht befunden, zerteilt und abgelöst. Und genau das taucht hier wieder auf. Augustus löst das selber aus und er sorgt dafür, dass Josef mit Maria jetzt losmarschiert in Richtung Bethlehem, damit sie gezählt, geschätzt würden, dass alle Welt geschätzt würde.
Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Und als sie dort waren, gebar Maria ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keine Herberge. Wie Gott das hinkriegt, die ganze Familie von da oben, von Nazareth, runterzubringen nach Bethlehem, damit genau das geschieht, was geschehen muss, damit alles erfüllt würde, was die Schrift gesagt hat. Das hat Augustus, Gaius, Octavius, dieser große Name, nie erfahren. 14 Jahre später ist er gestorben. Er hat das nicht gemerkt, was für eine Statistenrolle er gespielt hat. Auch Herodes hat das nicht gemerkt, der kurz danach gestorben ist. Der eine stirbt, der andere wird ermordet. Herodes von Würmern zerfressen, das ist nicht wirklich ein weihnachtlicher Vers, den ich hier lese, gab er den Geist auf. Aber so macht Gott das. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Das ist das, wie es Maria in ihrem Lobgesang formuliert hat. Und genauso macht Gott das. Wir können fragen, macht er das wirklich so? Nein, er macht das doch nicht wirklich so. Die Gewaltigen vom Thron stoßen? Macht er doch nicht. Doch, das macht er. Das macht er genauso und das macht er bis heute, das macht er immer wieder. Er hat, wenn Sie genau hinsehen, in der Geschichte noch jeden Gewaltigen vom Thron gestoßen. Jeden Gewaltigen. Und wir können das immer wieder sehen, je größenwahnsinniger einer war, desto tiefer ist er am Ende gelandet. So macht Gott das. Die Großen der Weltgeschichte werden am Ende zu den größten Losern der Weltgeschichte. Und die Kleinen der Weltgeschichte werden plötzlich groß. Und so fängt Gott immer wieder an mit dem ganz Kleinen, in einem kleinen Kaff, in einem kleinen Landstrich, mit kleinen Menschen in einer winzigen Ecke dieser Welt, fängt er mit seiner Geschichte an. Und das gilt bis heute, wer diesen König, der hier geboren wird, nicht sieht, so wie Herodes ihn nicht gesehen hat, nicht sehen wollte und so wie Augustus ihn nie gesehen hat, genauso gilt es bis heute, wer diesen König nicht sieht, wer das nicht versteht, wer nicht an ihn glaubt, wer das verschläft, den König Israels, den König bis an die Enden der Welt, der wird am Ende wie Augustus und wie Herodes richtig alt aussehen. Der Unterschied zwischen Herodes und Jesus, der Unterschied zwischen Augustus und Jesus, zwischen all den Herren und Königen und Tyrannen dieser Welt ist: Sie alle haben geherrscht mit Macht und Gewalt und Terror und Brutalität. Und jetzt kommt einer, von dem es heißt, dass wir ihm dienten, erlöst aus der Hand unserer Feinde ein Leben lang ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Ein Leben lang ohne Furcht. Sie sind doch alle freiwillig hier, oder irre ich mich? Keine von Ihnen wurde gezwungen, heute Abend hier vielleicht ein oder zwei oder drei, die einfach mit mussten, die nicht gefragt wurden. Aber der ganze Rest ist heute Abend freiwillig hier. Wir wollten und wir wollen unbedingt hier sein. Wir wollen ihm die Ehre geben. Wir wollen ihn anbeten. Warum denn? Weil wir ihn kennen, weil wir ihm begegnet sind oder weil er uns begegnet ist. Wir haben etwas von diesem Kind in der Krippe verstanden. Wir haben es gesehen. Wir wollen ihm vertrauen, wir wollen ihm glauben, wir wollen ihn ehren, wir wollen ihn lieben. Wir tun das in großer Schwachheit, aber wir wollen das unbedingt. Und darum sind wir hier, auch an diesem Abend. Und wir erwarten alles von ihm. Und das übertreibe ich nicht, wenn ich das sage, sondern für die meisten gilt das unter uns, dass wir von ihm alles in unserem Leben erwarten. Vor allem all das, was uns niemand in dieser Welt geben kann. Das Heil, die Erlösung, das Leben, die Freiheit, Ewigkeit, das ewige Heil. Wir erwarten alles von ihm und wir dienen ihm gerne mit allem, was wir sind und was wir haben. Auch das gilt für fast alle, die wir heute Abend hier oder anderswo zusammen sind. Wir wollen das gerne. Es gibt keinen schöneren Dienst, als Jesus Christus zu dienen. Und es fängt da an, wo wir das miteinander singen: Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Wir sind gerne hier in seiner Gegenwart und wir wollen ihm dienen mit allem, was wir sind und haben. Und für die allermeisten von uns gilt das genauso. Wollen wir das wirklich? Ja, wir wollen das wirklich. Darum sind wir hier. Und wenn wir fragen, wer sind denn wir? Wer sind denn wir? Ich rede ja nicht von den wenigen, die jetzt heute Abend hier, also Sie verstehen das schon, sondern wir sind Millionen. Wir sind tatsächlich Millionen. Heute Abend sind zig Millionen an verschiedenen Orten dieser Welt zusammen, nur um eines zu tun: dem Kind in der Krippe die Ehre zu geben, mit den himmlischen Heerscharen zu jubeln, zu singen, ihm zu loben und zu begreifen, was da in diesem Stall in Bethlehem geschehen ist, nämlich: Aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, bis an die Enden der Erde. Das ist das, was wir vor uns sehen. Dass wir diesem Herrn dienen wollen, ohne Furcht, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Gemüt, mit allen unseren Kräften, so wie wir es ganz am Anfang des Gesetzes schon sehen können. Warum tun wir das? Wir tun das, weil wir das große Glück hatten, Jesus persönlich zu begegnen, ihn kennenzulernen, zu wissen, wer er ist. Wir haben Jesus gesehen, wir haben den Christus gesehen, den Messias gesehen, wir haben auch den Gekreuzigten gesehen, wir haben den Auferstandenen gesehen. Wir haben den gesehen, der aufgefahren ist zum Himmel, der da sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Wir sehen ihn, tatsächlich, wir sehen ihn. Wir haben gesehen und geglaubt, du bist der Heilige Gottes. Und wir stehen an derselben Frage, wie Petrus gestanden hat: Wohin sollen wir denn gehen? Wohin sonst, wenn nicht zu ihm? Und zum Schluss, sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Das könnte ein wenig irritierend sein, diese Formulierung: Er wird zur selben Zeit herrlich werden. Was ist denn dieselbe Zeit? Wann ist das? War das damals in Bethlehem? Da war es ja offensichtlich noch nicht. Auch heute ist er zwar aufgefahren zu Rechten des Vaters, auch verherrlicht, aber wir sehen ihn noch nicht alle, so wie er offenbar geworden ist und noch werden wird. Zur selben Zeit heißt immer zu einer ganz bestimmten, festgesetzten Zeit. Dann werden sie ihn sehen, wenn er sich offenbaren wird, zu einer ganz bestimmten Zeit, wenn er kommen wird in Macht und Herrlichkeit, wenn er noch einmal, wir haben dieses Wort in diesen Tagen schon mehrfach gehört, besucht und erlöst sein Volk und eine Macht des Heils aufrichten wird im Hause seines Dieners David bis an die Enden der Welt. Und dann werden sie wirklich alt aussehen. All die, die das nicht gesehen und nicht verstanden und nicht geglaubt haben oder nicht glauben wollten oder es verschlafen haben, die anderen werden jubeln und singen und fröhlich sein und mit den himmlischen Heerscharen einstimmen in das, was wir schon gehört und gesungen haben und noch 100-mal singen werden in diesen Tagen, nämlich das große Lob Gottes. Die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Die Frage ist: Glauben Sie das? Glauben Sie das? Dass wir da einmal stehen werden, dass wir nicht nur irgendwo in einer fiktiven Wolke sind, wo wir dann ihm die Ehre geben, sondern dass wir auf Erden stehen dürfen, dass wir in dieser Welt stehen dürfen und mit den vielen anderen ihn so anbeten werden, weil er sein Reich aufgerichtet hat. Glauben Sie das? Na, eigentlich soll es gar keine Frage sein. Glauben Sie das? Glauben Sie das? Ja, von Glauben gibt es nicht wirklich einen Imperativ, das ist schwer. Geloben Sie das? Das ist dasselbe Wort. Ja, ich gelobe. Ich gelobe. Ich glaube. Ich will das festhalten. Sie müssen das glauben. Nein, Sie dürfen das glauben. Sie sollten das unbedingt glauben, dass Sie nicht bei den großen Losern der Weltgeschichte landen, dass Sie am Ende nicht alt aussehen, sondern dass Sie bei denen stehen dürfen, die das gesehen und verstanden und geglaubt haben und sagen können, dir sei alle Ehre, dir allein. In dir liegt alles Heil, alle Erlösung, alles Leben, alles, was wir brauchen, alles, was nötig ist. Und ich glaube, dass wir Ihnen allen sagen dürfen, die hier drin sind und die draußen sind, nichts wird Ihr Leben so umkrempeln zum Guten, wie wenn Sie anfangen, an ihn zu glauben. Nehmen Sie das an, halten Sie es fest. Sie können auf alles verzichten, auf vieles verzichten, aber darauf können Sie nicht verzichten, auf dieses Heil in Jesus Christus. Nehmen Sie das an. Gehen Sie nicht unbeeindruckt weiter. Sie können noch jahrelang so weiterleben. Augustus hat das auch gemacht, Herodes auch und Tausende und Millionen andere auch. Halten Sie es fest, nehmen Sie es an, glauben Sie das, was da in Bethlehem geschehen ist und hier seinen Ausgang nahm, in einem kleinen Kaff. Und doch ist es Weltgeschichte, die genau bis zu Ihnen reicht, bis zu Ihrer Tür, bis zu Ihrem Herzen. Und die Frage ist, geht die letzte Tür jetzt auch noch auf? Nicht an Ihrem Adventskalender, sondern diese Tür in Ihrem Herzen. Das ist die letzte Tür, die jetzt noch aufgehen muss. Machen Sie es weit auf. Machen Sie es weit auf. Größeres können Sie nicht gewinnen. Amen. Wir wollen miteinander beten. Lieber Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen, dass wir dich ehren und dich anbeten dürfen, weil wir dich kennengelernt haben, weil du in unser Leben hineingekommen bist, weil du uns in ganz, ganz großer Geduld nachgegangen bist, weil du auch in unserem Leben im ganz winzig Kleinen angefangen hast und irgendwann immer mehr Raum bekommen hast auf geheimnisvolle Weise. Und wir dich kennenlernen durften, auch dein Geheimnis kennenlernen durften, wer du bist, dass du von Ewigkeit her warst und bist und in Ewigkeit sein wirst. Und dass du uns erlöst hast, dass du uns bei dir haben willst, dass du Gemeinschaft suchst mit uns und dass in dir alles ist, was in unserem Leben notwendig ist. Und darum danken wir dir, dass du der Heiland bist, der in diese Welt gekommen ist und der heute noch die Menschen sucht, ihnen nachgeht in großer Geduld. Und wir bitten dich für uns, dass wir das in diesen Tagen noch einmal neu verstehen und neu begreifen, was das auch in unserem Leben bedeutet. Dass du der Lebendige bist, der in unserem Leben groß werden möchte, der uns nicht zwingt, sondern der uns einlädt, der uns ruft, der uns sogar bittet, dass wir umkehren zu dir. Und so können wir nicht anders, als zu staunen über deine Wege, über dem, was du getan hast und noch tust, auch mitten unter uns, und danken dir für deine Freundlichkeit und Güte. Wir ehren dich und wir beten dich an. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.